Ah, habt ihr es gemerkt? Das ist ein bisschen ungewohnt. He? Wir hatten noch den Gottesdienst unter freiem Himmel, Kirchen unter, nachher eben die vier und jetzt schon wieder. Dafür haben wir jetzt den ganz, ganz lang nicht mehr, habt ihr so gemerkt. Wir lassen nämlich heute 14 Tage den Gottesdienst ausfallen, weil eben am Samstag vorher das Hochzeit ist gerade und wir ja und nachher auch die Herbstferien gerade anfangen. Und nachher haben wir die ganzen Herbstferien nichts. Und dann haben wir erst im Oktober dann wieder unseren nächsten Gottesdienst. Also es geht dann gerade einen Monat. He? Einfach nur, dass ihr euch das auch ein bisschen bewusst seid. Ist ja egal, ob wir hier Gottesdienste haben oder nicht. Aber ihr wisst, ihr pflegt die Gemeinschaft auch sonst in den Kleingruppen, aber auch über Kleingruppen raus, dass ihr euch einladet, besucht, nachfragt, anläutet. Das kennen wir jetzt aus der Corona-Zeit, wie man das macht. He? Auch wenn man keine Versammlungen hat. Super. Wir haben uns in dieser ganzen Frage um das Thema Gebet haben wir mal angefangen. Wie sollen wir überhaupt beten? Und da möchte ich kurz zusammenfassen, wo wir sind verblieben, weil es doch gleich eben schon wieder ein bisschen länger her ist, dass wir da sind, dran waren. Lukas 11, Vers 1, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und das scheint mir etwas Wichtiges zu beten. Ist nicht etwas, was man kann oder nicht kann, sondern etwas, was man lernen kann, wie alles andere im Leben, was man auch lernen kann. Und beten ist nicht in erster Linie eine Aktivität im Sinn von einem Programm, im Sinn von etwas, was ich machen oder muss machen, sondern beten ist ja in erster Linie ein Gespräch, ist eine Kommunikation, ein Reden mit meinem Gott, ein Kontakt aufnehmen mit ihm. Und vielleicht habt ihr so schon gemerkt, das Gespräch mit Gott ist so eine Herzensbeziehung in erster Linie. Es geht nicht darum, was ich sage, wie ich es sage. Manchmal sind wir da noch so ein bisschen geprägt, gerade in den freikirchlichen Szenen, wo man sich das gewöhnt ist, dass man auch laut betet und miteinander betet, Gebetsgemeinschaften hat. Da kann manchmal so der Druck entstehen, oh, jetzt muss ich das richtig formulieren, jetzt kommt es darauf an, wie ich den Satz tischle und dass es dann auch fromm tönt und dass es richtig tönt. Und da ist man manchmal so in einer Unsicherheit. Und ich kenne ganz viele Leute hier in Freikirchen, die sagen, ich habe das nicht so gern, so in der Gemeinschaft zu beten, weil da bin ich immer so ein bisschen unter Druck. Machen ist der richtig, sagen ist der richtig. Und da möchte ich wirklich auch die Freiheit zusprechen und sagen, es geht nicht darum, was du sagst und wie du es sagst. Von Formulierung her, sondern es geht wirklich um dein Herz. Und ihr habt sicher alle auch schon solche Gebetsgemeinschaften erlebt, wo einfach nach so einem Fluss kommt. Wo es dir einfach betet und wo du nicht mehr überlegen musst, was sage ich jetzt und wenn ich bin ich jetzt dran, dass ich niemandem ins Wort fallen und so. Sondern wo man einfach miteinander in diesem Geist fliessen kann, wo man sich bestätigen, sich ergänzen, sein Amen kann hinten dran setzen. Und das ist etwas Unschönes, wenn wir in den Gebetsfluss hineinkommen. Aber auch alleine, Jesus hat uns sehr herausgefordert, eben auch alleine zu beten. Und das haben wir ja hier im Matthäus 6, Vers 7 bis 15, wo Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Die Heiden, das sind die Leute, die zu den Völkern gehört haben, also die nicht Juden waren. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Und Jesus sagt auch damit, es geht eben nicht darum, dass wir viel Worte machen. Es geht nicht darum, dass wir noch ein Vater unser abalieren oder einen Rosenkranz durchbeten, für irgendetwas wieder gut zu machen. Oder so gebetsmühlenartig Sachen machen, sondern es geht um unser Herz. Darum sollt dir ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiss, was dir bedürft, bevor dir ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, wie im Himmel geschehen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf der Erde. unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dir ist das Reich und Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ein bisschen das Thema, das wir letztes Mal haben angeschaut haben. Was heisst jetzt das wirklich, zu vergeben? Und wir haben gesehen, Micha 7, 18 bis 19, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe vom Meer werfen. Wir haben es vorher auch in einem von diesen Liedern gesungen. Welches war es? Du hast Erbarmen, ja. Und zertrittst all meine Schuld. He. Und das ist ja auch der Text hier, he. Oder? Und wirfst die Sünde wie ins äußerste Meer, dort, was am tiefsten ist, dass es nicht mehr zugänglich ist. So vergibt uns Gott. Es ist einfach weg. Es ist, wie wenn es ganz weit weg wäre, wie wir selber und er keinen Zugang mehr dazu hat. Und wir haben ja gesagt, es ist ja nicht wegen dem, dass man es vergisst oder dass es nicht existent wäre. Wir wissen es noch, aber es klagt uns nicht mehr an. Wir nehmen es nicht mehr vor. Wir gehen es nicht mehr holen. Wir nehmen es nicht immer wieder als etwas vor, das zwischen uns steht, sondern es ist wie beseitigt. Und die andere Stelle, die wir haben angeschaut haben, ihre Sünden und ihre Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Also, das ist eine Willensentscheidung von Gott. Dass er sagt, ich will nicht mehr daran denken. Ich bringe das nicht mehr vor. Und so wie Gott uns vergibt, sagt er jetzt, sollen wir auch denen vergeben, die an uns schuldig waren. Da haben wir gemerkt, das fordert doch noch ein bisschen raus, weil wir sind ja verletzt worden. Wir sind ja ungerecht behandelt worden. Da ist Unrecht geschehen an uns. Und da habe ich doch ein Recht, da oben zu sein, da habe ich doch ein Recht, mit zu wehren oder mit zu rächen oder es dem zurückzuzahlen. Oder auf den verrückt zu sein. Schlecht über den zu reden. Meinen wir. So fühlt sich das an. Aber Jesus sagt, genau so wie euch vergeben ist worden, so vergebt ihr jetzt auch. Also, dass das weit weg ist, wie wenn es nicht passiert wäre und nicht mehr daran denken. Und ich merke, dass Vergeben ist nicht etwas, was unsere Seele einfach gerade so macht, sondern es ist eben etwas, was uns eher gegen Strich geht. Es gibt so Sachen in unserem Glaubensleben, die macht es nicht einfach so. Auch unsere eigenen Sünden zu bekennen, habt ihr das auch schon gemerkt, ist gar nicht so einfach. Die sich in der Seelsorge ein bisschen auskennen, haben das auch schon erlebt, gell? Da kommt jemand und bekennt vielleicht sogar ein Fehlverhalten oder es wird ein Fehlverhalten offenbar im Gespräch, wo es darum geht, ja, da bist du schuldig geworden vor Gott. Und jetzt wollen wir das doch vor Gott bringen und wollen doch um Vergebung bitten. Und dann kommt so ein Gebet, so à la, ja, du siehst ja, und eigentlich kann ich es gar nicht wirklich wollen, und der andere hat mich ja wirklich provoziert, und dann ist es halt einfach passiert, und ja, danke, dass du das jetzt vergeben hast. Oder dann merkst du, ja, also hast du jetzt wirklich dein Versagen, deine Schuld, weißt, es geht nicht um einen anderen. Es geht nicht darum, wer dich provoziert hat oder nicht. Es geht darum, du bist durch dein Verhalten schuldig geworden vor Gott. Und da merke ich, da müssen wir oft an Leute helfen. Es geht auch hier nicht am Schluss um die richtige Formulierung. Aber wenn man dann so ein bisschen sich mehr entschuldigt, als die Schuld bekennt, dann erlebt man auch nicht die gleiche Entschuldigung, eben, weil nur Gott kann uns letztendlich entschuldigen, also das heisst, unsere Schuld wegnehmen. Nicht durch das, dass wir es schön reden, verharmlosen, den anderen die Schuld in die Schuhe schieben, der hat schliesslich angefangen, der hat zuerst, ja, ein bisschen schuldig bin ich vielleicht auch, okay, aber versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Und dort ist es wichtig, dass wir einander helfen, da möchte ich noch ermutigen, auch in den Kleingruppen. wenn so Sachen sind, und das soll ja dort passieren, wenn ihr merkt, dass etwas passiert in meinem Leben, wo ich gefällt habe, tut einander herausfordern, das wirklich zu bekennen. Bekennen heisst, jawohl, ist da her für das, was geschehen ist. Das heisst, ich nehme die Verantwortung für mein Fehlverhalten. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe hier eine Sünde begangen. Ich bekenne mich schuldig. Das ist, wie wenn du vor Gericht stehst und die Schuld eingestehst. Und jetzt, wenn du das gemacht hast, kommt erst die Vergebung, die du in Anspruch nehmen kannst. Dass du dann sagst, und jetzt nehme ich die Vergebung von dir, Jesus, in Anspruch, weil du an diesem Kreuz gelitten hast, weil du den Preis gezahlt hast, darf ich jetzt die Vergebung für mich in Anspruch nehmen. Wer hat diesen Vers gesagt? 1. Johannes 1, Vers 9 ist der Morgen mal zitiert worden von jemandem. Bist du es gewesen, gell, eben. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, heisst es dort, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das ist so gewaltig. Gott macht das. Aber es ist wichtig, dass wir uns einander helfen dort drinnen, dass wir das auf eine gute Art machen. Und wenn du es nicht auf eine gute Art gemacht hast, wenn es nicht gründlich gemacht ist, weißt du, was passiert? Das habt ihr alle schon erlebt, bin ich sicher. Du gehst wieder heim und du klagst dich weiter an. Du denkst, oh, der, oh, wenn ich das nur nicht gemacht hätte. Und, oh. Und du bist immer noch unter dem Joch von Anklage. Du bist immer noch unter dem Joch von, ich bin schuldig. Du bist immer noch unter dem Joch von, ich habe versagt. Ich länge nicht. Ich genüge nicht. Und versteht ihr, das müssen wir loswerden. Das will Gott, dass du das loswirst. Dass du nicht mehr unter dieser Selbstanklage bist. Sondern kannst in dieser Freiheit sein, in der Würde sein, auch wieder. Von einem Sohn, von einer Tochter, die weiss, und mein Gott hat das restlos weggenommen. Wenn er mir das vergeben hat, dann vergebe ich mir das auch. Und manchmal muss man sich selber das auch vergeben. Ja. Und sich selber nicht mehr anklagen. Das gehört auch dazu. Und jetzt kommt es eben zum nächsten und auf die gleiche Art, wie wir die Vergebung empfangen haben, sollen wir jetzt die Vergebung auch denen weitergeben, die an uns schuldig geworden sind. Jetzt habe ich da nochmal ein altes Lied gefunden, das neu älter ist als das, was wir das letzte Mal hatten. Kennt ihr das? Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Bedenken, Jesus vergibt er dir gern. Du darfst ihm so, wie du bist, nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er viel mehr, als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet den Ewigen an. Sind jetzt Regula und die Einzigen, die das können? Der Thomas kann so, he? Es sind doch nur ein paar, he? Es ist so vom Text her, ich habe es ein bisschen auseinandergenommen, weil sonst hat es nicht untereinander Platz. Es läuft über, he? Also, es ist nicht eine Spalte und dann die nächste. Ihr müsst also von links nach rechts durchlesen. Dann kommt es gut und dann hat es noch vier Strophen. Probieren wir das? Können wir das? Oder Verletzungen, die wir erlebt haben und nicht in diesen Schuldzuweisungen oder in diesem Recht haben oder in diesen Erklärungen bleiben stecken. Nachher geht es darum, dass wir der Schuldige, der uns schuldig ist worden, aus der Anklage und aus Vorwürfen entlassen. Es geht darum, dass wir auf Rache und Strafe verzichten. Es geht darum, dass wir es nicht nachtragen und immer wieder bei jeder Gelegenheit vorholen. Es geht darum, dass wir verzichten auf Wiedergutmachung. Der sollte jetzt mehr, wenn er das schon hat, mehr angetan. Es ist ein Verzicht auf Bedingungen. Zuerst muss der sich ändern und dann vergeben ihm den vielleicht. Es ist ein Verzicht, dass der andere muss Einsicht und Reue zeigen. Das ist manchmal schwierig. Wenn die Leute das gar nicht merken, dass sie ihn verletzen und das dauernd noch weitergeht. Das ist schwierig. Bereitschaft für einen Neuanfang. Eben wie wenn nichts passiert wäre. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn das andere auch Schritte tut. Sonst würde ich das nicht empfehlen, man muss sich manchmal schon aus der Schusslinie nehmen. Bereitschaft, wieder zu vertrauen und das Herz wieder zu öffnen einer Person gegenüber, die dich mal verletzt hat. Und wenn er die Versöhnung kann geschehen kann, das ist natürlich das, was sich Gott am Schluss wünscht. Aber das ist nicht in unserer Verantwortung, gell? Unsere Verantwortung ist es, der, der mich verletzt hat, der mir schuldig geworden ist, ihm zu vergeben. Wenn der andere nicht einsichtig ist, sich nicht versöhnen will, dann kann ich das nicht machen, gell? Darum sage ich, die zwei letzten Punkte, das ist, wäre dann die Folge, dass es eine Wiederversöhnung könnte geben, das Zusammenkommen wieder, aber das ist nicht zwingend möglich immer, in jeder Situation. Ja, letzte Sonntag die beiden wichtigsten Gebote gesagt und ich tue sie hier nochmal kurz einblenden. Meister hat ihn jemand gefragt, welches ist das höchste Gebot im Gesetz. Und Jesus hat zu ihm gesagt, du sollst der Herr, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und das erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst die Nächste lieben wie dich selber. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und Propheten. Und ist jetzt noch interessant, jetzt nehmen wir noch den nächsten Stelle, Matthäus 7,12. Dort heisst es, alles jetzt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und Propheten. Merkt ihr etwas? Also vorher haben wir die beiden das Doppelgebot gehabt, von Gott zu lieben, der Nächste zu lieben. Das ist das Gesetz und Propheten. Und jetzt heisst es hier, alles, was ihr möchtet, dass die Leute euch tun, das tut ihnen auch. Und das ist das Gesetz und die Propheten. Also Jesus macht es extrem, reduziert es extrem runter auf zwei elementare Ebenen. Merkt ihr das? Und die zwei elementaren Ebenen sind, das ist Beziehung von mir zu Gott und das ist Beziehung von mir zum Mitmensch. Und er sagt, schaut, wenn ihr auf etwas müsst schauen, dann ist es die beiden Beziehungsebenen. Die sind elementar. Und alles andere könnt ihr mal ein gewisses, nicht vergessen, aber es ist nicht so wichtig. Wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, wo immer wieder das Gegenteil passiert, wo immer wieder Sachzwänge, Äußerlichkeiten so dringend sind und so wichtig sind, dass man fühlt, jetzt muss ich das. Und mit so fatalen Fehlentscheidungen können kommen in unserem Leben, wenn wir uns von anderen Werten leiten als von diesen Grundwerten. Also es heisst, Beziehung zwischen Mensch und Gott ist für Gott das Wichtigste, dass die intakt ist. Und das Zweitwichtigste für ihn ist, dass Beziehungen untereinander intakt sind. Und da gibt er alles, dass das geschehen kann. Und darum ist die Vergebung und die Versöhnung und das Miteinander so wichtig. Als letztes Sonntag auch gesagt, wenn die Einheit, die kann nur sein auch unter den Christen, wenn wir wirklich in dieser vergebenden Haltung einander gegenüber leben, in diesem Respekt, in der Würde und die Beziehungen höher achten als alles andere. Darf eine theologische Sachfrage, wo wir nicht gleicher Meinung sind, unsere Herzen voneinander trennen? Darf die das? Hey. Nein, darf nicht. Und das hat mit unserem Herz zu tun. Das darf doch nicht sein. Wenn das ein Bruder, eine Schwester ist, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist und mit Jesus unterwegs ist, ihm nachfolgt und eine andere Meinung, eine andere theologische Überzeugung hat als ich habe, darf das nicht dazu führen, dass das irgendetwas in unseren Herzen trennend sein bringt. Es darf dazu führen, dass wir eine angeregte Diskussion haben. Es darf sogar dazu führen, dass wir eine hitzige Diskussion haben. Es darf dazu führen, dass wir Streit haben. Streit ist nichts Negatives. Also eine intensive Auseinandersetzung, aber in Respekt einem anderen gegenüber. Nicht im Abmachen, du hast nicht recht und ich habe recht. Sondern in einem echten Ringen drum. Was ist die Wahrheit von Gottes Wort hier? Und das ist ein Unterschied. Und ich glaube, da sind wir herausgefordert. Und da freue ich mich auch zu merken, dass das immer mehr auch passiert. Wir haben gerade letzten Freitag Allianz Gesamttreffen gehabt und haben interessante theologische Diskussion geführt zu einem heissen Thema. Die haben wir schon das vordere Mal geführt gehabt. Und dort war mir nicht mehr so wohl gewesen, weil ich gemerkt habe, das ist gerade das, sorry, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich das Pharisäische, ist gerade so aufgekommen. Das ist doch falsch und das ist richtig und das darf man nicht so denken, das darf man nicht so sehen. Und ich habe gemerkt, das ist ein heikler Prozess, wo wir nicht so als Allianz drinnen sind. Und wenn jemand sich exponiert mit einer Lehre, die ich vielleicht sogar als Irrlehre würde bezeichnen, die Art, wie ich mit dem Bruder oder mit dieser Schwester umgehe, muss trotzdem in dieser Liebe, in diesem Respekt sein und nicht in diesem Verurteilenden. Und ich glaube, das ist der Challenge. Spürt ihr das? Es muss sein, dass der wirklich nicht recht hat. Es muss sein, dass das wirklich eine Irrlehre ist. Und dann ist es so in Ordnung, dass man das zur Sprache bringt. Wir sollen einander ermahnen. Aber ermahnen heisst nicht sich ablehnen oder sich abstempeln oder verurteilen, sondern es heisst eben das Gespräch, Beziehung, suchen. Die Bibel ermahnt uns, wenn ein Bruder am Abfallen ist von Gott, alles zu unternehmen, für ihn wieder zurückzugewinnen. Es geht um das Gewinnen. Und wir können nie mehr gewinnen, wenn wir ihn verurteilen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Hast du auch gemerkt, dass deine Kinder nicht so erziehen kannst, wenn du sie verurteilst? Das ganze Zeit. Jetzt hast du schon wieder. Das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Das ist ein Verurteilen. Und wenn wir verurteilen, können wir sie nicht gewinnen. So wird sich ein Kind nicht einordnen. Merci vielmals, Nicole, für das Beispiel, das du uns erzählt hast heute Morgen. Das ist genau so, ja, wie man es machen kann. Man muss mich auch nicht jedes Mal auf einen Machtkampf einlassen. Und eben müssen Recht zu haben. Geht's da weiter? Da ist der Petrus hergetreten zu Jesus und hat gesagt: Herr, wie oft muss ich dem meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Ist genug siebenmal. Jesus sagt zu ihm: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Das ist jetzt genau die Frage, oder? Also jetzt hat der mir schon so manchmal, hat der mir versäckelt, hat der mir ans Bein gestüpft, hat er mir Unrecht da, ich habe immer wieder vergeben, ich habe ihm immer wieder eine Chance gegeben, aber irgendeines ist auch bei mir das Mass erreicht, oder? Längt es, wenn ich 7-mal vergebe? Und 7-mal, das hat der Petrus natürlich gewusst, das ist ja, der wusste das auch, oder? 7, das ist die Zahl der Vollkommenheit. Also, wenn ich 7-mal vergeben habe, also, dann habe ich eigentlich das Mass aller Dinge, dann bin ich nicht, also, dann ist wirklich einfach der andere zu Bulle und nicht mehr. Also, irgendein ist der wirklich gut, he? Das ist der erfüllt, he? Und jetzt kommt Jesus und sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal. 7-mal. Und es gibt, wenn man es ausrechnet, 490 Mal. Also nach dem 490. Mal ist dann die Gnade auch wieder vorbei. He? Ist echt das, was Jesus wollte sagen? Der schüttelt schon den Kopf. Jetzt, ihr wisst ja, was die Zahlen für eine Bedeutung haben aus unserem Offenbarungskurs. Gell? Wisst ihr es noch? 7 haben wir schon gesagt, das ist die Zahl der Vollkommenheit, von der göttlichen Vollkommenheit. Und jetzt sagt Jesus 70-mal, das wäre 10-mal mehr. Was ist 10? Die Zahl 10, weiss das noch jemand? Für was steht die? 10 Gebote, ja, das sind wir schon mal auf einer richtigen Spur. He. Also 10 ist die Zahl von der Verantwortung des Menschen vor Gott. Haben wir mal so zusammengefasst. Ich kann jetzt nicht in Details gehen, wir haben auch die Bibelstellen, wo das vorkommt, mal angeschaut. Also es geht um die Verantwortung, die wir haben vor Gott. Also 10 mal 7, also ich habe eine Verantwortung für das, sagt eigentlich Jesus. 7 zu vergeben ist deine Verantwortung, wie du dich entscheidest. Und 7 mal das gibt 70. Und nachher 70 mal 7 Zahl 70 hat auch noch eine spezielle Bedeutung. Es ist die Vollständigkeit in Gnade und Gericht, haben wir da mal aufgeschrieben gehabt. Und wenn man das so zusammennimmt, merkt man, es geht hier jetzt auch nicht um die 490 Mal, wo man vergibt, sondern es geht wirklich darum, dass wir in die Vollständigkeit, in die Vollkommenheit, einfach die Verantwortung nehmen und immer und immer und immer wieder vergeben. Und dort nicht aufhören. Weil es brutal ist und wir haben es letztes Mal angeschaut und jetzt auch wieder gesehen, in dieser Bibelstelle vom Vater unser, wenn dir nicht vergebt denen, die an euch schuldig geworden sind, wird Gott euch auch nicht vergeben, das, was dir schuldig seid. Und das ist so ein wichtiges Prinzip, dass wir das einfach sehen. Wir durch unser Nicht-Vergeben einem anderen gegenüber tun wir uns selber in eine unmögliche Situation Gott gegenüberstellen. Und dann kann er uns nicht vergeben. Und das ist, dann blockieren wir irgendetwas Wesentliches in unserer Beziehung zu Gott. Und darum ist das so wichtig. Es gibt noch andere Sachen, die uns blockieren können in der Beziehung zu Gott. Wir schauen das später an und wir fahren jetzt da in dieser ganzen Thematik vom Gebet noch ein bisschen weiter. Was es da noch alles gibt, aber die Zeit, habe ich das Gefühl, ist jetzt abgelaufen, es ist lang genug gewesen, wir stoppen hier und wollen das nochmal mitnehmen. Ich weiss, es ist jetzt fast nur eine Wiederholung gewesen, aber ich habe gespürt, es hat etwas ausgelöst und ich merke, es darf auch nochmal in die Tiefe gehen, dass wir nicht so leichtfertig über das hinweggehen. Ja, ich habe schon vergeben, ist schon gut. Wenn ich so Sachen höre, werde ich immer ein bisschen hellhörig. Dann frage ich mich, ist es denn wirklich gut? Und ich weiss noch gut, wie es mir dann ist gegangen, wo wir dann vor 10 Jahren die Krise hatten hier in der Gemeinde, wo die Leute alle gegangen sind, wo sie mich angeklagt haben, wo ich an allem beschuld war, oder mir, Kathrin und ich, böse Briefe haben bekommen und so. Und ich habe das dann an Leute vergeben. Habe ich wirklich. Allen. Jedem Einzelnen. Und irgendwann ist so ein Leitertreffen mit dem Martin Kalterieder. Sagt er mir, du Andreas, wieso redest du eigentlich immer noch von dem? Jetzt 2 Jahre später. Das ist, glaube ich, etwas noch nicht gut, oder? Und dann denkt, Mist. Und genau für das brauchst du dann eben Brüder und Schwestern. Ich habe das nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit noch von dem rede. Und dass ich die ganze Zeit negativ von dem rede. Und wie mir Unrecht ist passiert und was das für Böse war. Ich habe das nicht gemerkt. Doch denen vergeben. Und dann merkst du nachher, ja, ich habe ihn vergeben. Da bin ich sicher, das habe ich auch gemacht. Aber es ist manchmal so wie eine Zwiebeln, oder? Wo das so verschiedene Schalen hat, oder? Und Gott geht noch ein bisschen tiefer und will wirklich ans Herz, will das Eingemachte. Und da braucht es manchmal noch ein bisschen tiefere Prozesse vor Heilung und ein tieferes nochmal loslassen. Und sage, ich lasse das wirklich los. Gerade da, was mich fest verletzt hat, gerade da, was mich sehr ungerecht hat, dünkt. Ich lasse das los. Ich muss nicht mehr selber rechtfertigen. Sondern es reicht, dass Jesus mehr Recht gemacht hat. Und da möchte ich einfach Mut machen. Ja, ich weiss, wie es ist aus eigener Erfahrung. Eben, es ist nicht einfach mit einem Sagen gemacht. Und wenn in einem gegenseitig, da möchte ich wieder eine Aufgabe mit euren Kleingruppen, euren Jüngerschaften reingeben. Wenn ihr solche Sachen merkt, da redet immer jemand von etwas, das ihn gleich noch plagt. Fordert nach raus, lass los, vergib doch das. Bring nicht immer wieder die alten Geschichten vor. Hau nicht die alten Sachen vor. Jesus, und ich danke dir, dass du uns so eine vollständige Vergebung einfach geschenkt hast. Du hast wie die Seite rausgerissen, den Schuldbrief vernichtet, sagt der Paulus mal. Dann verrissen, die Anklageschrift, die gegen uns ist, hast du zerstört, vernichtet und sie weg da. So, dass sie niemand mehr vorholen kann, geschreddert. Und ich danke dir, dass du uns so eine vollständige Vergebung geschenkt hast, dass wir mit weissen Kleidern vor dir stehen können, wie wenn nie etwas wäre. Und jede Scham nimmst du auch von uns weg. Und jede Erinnerung nimmst du von uns weg. Jede Unwürdigkeit nimmst du von uns weg. Jedes Gefühl von Versagen nimmst du von uns weg. Jede Selbstanklage und all die Geister, die sich da haben wollen, drauf hocken, ich sage, die müssen gehen, jetzt im Namen von Jesus Christus. Ich spreche das jedem Einzelnen hier innen zu. Du bist frei. Dir ist vergeben. Und jede Anklage muss gehen. Der Find ist der Ankläger und er muss jetzt schweigen im Namen von Jesus. Und da, wo noch Verletzungen sind, wo dir Unrecht geschehen ist, sei das aus der Kindheit, sei das von kürzlich, wir bringen das dir, Jesus. Jede Not, jedes Unrecht, jede Verletzung, die hier Leute erfahren haben. Und wir bringen sie zu dir, Jesus. Du bist der Arzt. Und wir können uns nicht selber heilen und wir können auch nicht heilen, indem wir anklagen oder Schuld zuweisen oder erklären, sondern wir kommen zu dir mit der Bitte, heil du uns. In deinen Wunden, Jesus, sind wir geheilt. Das gilt. Du hast den Preis gezahlt. Und wir nehmen die Heilige in Anspruch. Salböl, es soll fliessen, jetzt in diesem Moment über jedes Leben. Heilung soll geschehen. Und ich segne euch mit einem Herz, das will und wo kann vergeben all den Leuten, die an dir sind schuldig geworden. Und wir sprechen das aus, wir entlösen aus jeder Anklage, wir entlösen aus jeder Forderung, wir entlösen aus jedem Rachegedanken. Und wir geben die auf. Ich gebe es auf, solche Gedanken zu haben. Ich will die nicht mehr. Ich vertreibe sie im Namen von Jesus. Ich will loslassen. Ich will vergeben. Ich will frei sein. Ich will niemandem etwas nachtragen. Danke, dass deine Gnade viel grösser ist als unser menschliches Vermögen. Und in jeder Art, wie du uns gereinigt hast, du uns vergeben hast, du uns angenommen und geliebt hast. In dieser Art wollen wir deine Vergebung auch weitergeben. An die Menschen, die an uns schuldig wurden. Und durch das ist etwas Übernatürliches. Durch das soll dein übernatürliche Reich sichtbar werden. In unserer Mitte, in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Verwandtschaft. Freunde, Kollegen, Jesus, erbarm du dich, brich rein. Mit dir Liebe, mit dir Vergebung, mit dir Versöhnung. Schenke uns weiche Herzen, dass wir so können fühlen, wie du fühlst. Dass wir so können reden, wie du redest. Dass wir Segnende sind und nicht Fluchende. Dass wir nicht das Negative verkündigen, sondern das Positive. Dass wir die Menschen nicht verurteilen aufgrund von ihren Fehlern und Äusserlichkeiten, sondern dass wir sie segnen aufgrund von dem, wie du sie gemacht hast und wie du sie siehst. Und dass du uns geöffnete Augen vom Herz gibst, dass wir die Menschen sehen können, wie du sie gemacht hast. Durch ihre Vertreitheit, durch ihre Verstelltheit vor Sünde durch können, das sehen, wie du sie siehst. Da brauchen wir geöffnete Augen von unseren Herzen. Danke, dass du kommst und mit deinem Heiligen Geist das Werk tust an uns und durch uns in dieser Welt.